Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es in Queer as Berlin um Politik, denn der Bundestag ist so queer wie noch nie. Man könnte auch sagen, so divers wie nie. Und erstmals sitzen im Bundestag auch zwei Abgeordnete, die trans sind. Und eine davon ist heute hier, worüber ich mich sehr freue, Tessa Ganserer von den Grünen. Hallo Tessa.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Ich würde gerne mal so anfangen zu deinem neuen Arbeitsumfeld. Sagen wir mal so, du bist ja jetzt nicht Politikerin, erst seit gestern. Aber der Bundestag ist ja schon ein neues Arbeitsumfeld. Also du hast ja jetzt auch schon ein paar Monate Erfahrung. Wie ist das so, wenn man da so reinkommt? Also so neu, ich meine neu im Sinne von man lernt auch neue Kollegen kennen und so weiter. Was hast du für Erfahrungen gemacht so in den ersten Monaten jetzt im Bundestag?
So ein bisschen gemischt. Ich bin ja nicht neu in der Politik. Ich habe ja schon 8 Jahre Parlamentserfahrung im Bayerischen Landtag sammeln dürfen. Aber der Deutsche Bundestag ist dann natürlich nochmal eine andere Liga wie ein Landesparlament. Allein die Verwaltung, der Apparat ist um so viel größer mit über 700 Abgeordneten, 118 in unserer Fraktion, allein bis man da die Namen der eigenen Fraktion alle drauf hat. Das dauert schon ein bisschen Zeit, da reinzukommen.
Obwohl es jetzt auch ganz viele neue Abgeordnete gibt. Ne? Also du bist ja nicht die einzige Neue, ne? Also müssen sich viele jetzt zurechtfinden,
genau,
glaube ich.
Und
ne?
Da ist es aber für mich das Gleiche gewesen, sich in den Räumen zu orientieren, durch den Verwaltungsdschungel durchzuschlagen, der ganzen Bürokratie das Büro aufzubauen. Das hat am Anfang wirklich Zeit genommen, mehr als ich erwartet hätte. Das war im Bayerischen Landtag viel leichter, der Einstieg damals. Vielleicht auch deswegen, weil ich vorher schon im Landtag den ganzen Apparat, die Verwaltung schon aus dem Blickwinkel einer Mitarbeiterin ja schon über viele Jahre kannte.
Also du hast schon im Landtag gearbeitet?
Ja, quasi. Ich wusste, wo der Eingang war, wo das Faxgerät steht, also solche Sachen.
Okay.
Wo die Kaffeeküche ist etc. Okay. Und das kommt halt dann noch dazu. Ja, also auch so Banalitäten. Wo steht der Kopierer? Oh. Dann natürlich eben auch die Bühne der Bundespolitik, die natürlich nochmal viel andere, größere ist. Auch finde ich, auch wenn die parlamentarische Arbeit jetzt erst so richtig hochfährt, ist natürlich die Geschwindigkeit, die Taktzahl, auch der Termine nochmal eine ganz andere.
Na, ich könnte mir vorstellen, wenn man da so eine Rede hält und dann wird das so wie ja, unter Umständen bei Phoenix übertragen und so, denkt man so, huch, muss man ja auch erstmal so ein bisschen, du kennst es schon aus dem Landtag, aber trotzdem ist ja auch nochmal so eine größere Bühne, ne, so die man da hat, was ja auch gut ist.
Ja, aber ich glaube, so ein bisschen Lampenfieber gehört dazu und ist auch ganz gut. Es hat ja entsprechende Tragweite, was man dann im Deutschen Bundestag sagt und wofür man steht. Oh.
Zur Queer-Politik kommen wir gleich noch, aber weil ich am Anfang gesagt habe, also man sagt ja, der Bundestag ist so queer wie noch nie zuvor. Nur hat ja die Ampelregierung auch einen Queer-Beauftragten. Merkt man das jetzt eigentlich so im Alltag? Also dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt da auch mehr Ansprechpartner, als du jetzt vielleicht gedacht hättest oder so für deine Anliegen? Oder kann man das jetzt so nicht sagen?
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich glaube, dass nicht nur ich glaube, sondern nicht nur der Bundestag und die Bundesregierung ist so queer wie noch nie, sondern auch die grüne Fraktion. Ich bin ja bei weitem nicht die einzige Queer-Politikerin in meiner Fraktion. Wir haben da starkes Team. Sven Lehmann, der jetzt natürlich auf der Regierungsbank als parlamentarischer Staatssekretär nicht mehr in der Fraktionsarbeit so fest eingebunden ist, aber natürlich auch für Queerpolitik, für grüne Queerpolitik steht. Aber Ulle Schaus und Nike Slavik, ich, meine niederbayerische Kollegin Marlene Schöneberger und noch eine ganz andere Reihe anderer Leute wie Max Lux, der Menschenrechtsausschuss sich für die Rechte von queeren Menschen auch im internationalen Kontext stark machen wird. Da haben wir richtig starke Regenbogentruppe, auch innerhalb der grünen Fraktion. Und das,
toll,
das gibt schon Motivation und es macht Spaß, in so einem Team und in Regierungsverantwortung jetzt Politik mitgestalten zu
dürfen. Ja, können wir vorstellen, es ist nicht so mühselig, wie es früher vielleicht mal war oder so. Aber lass uns mal, Moment mal, ein Stück zurückgehen. Und zwar, man findet ja viel über dich im Netz. Ich würde dich gerne mal fragen, du bist ja geboren in Zwiesel in Bayern, da wo die Gläser herkommen, ne? Die berühmten Zwiesel. Und du bist Diplom-Ingenieurin in der Forstwirtschaft. Da habe ich mich gefragt, okay, das ist jetzt so die Berliner Perspektive, aber wie kommt man zu so einem Beruf oder was hat dich daran interessiert?
Ach, mir wurde die Liebe zum Wald schon in die Wiege gelegt. Der Wald, der war als kleines Kind mein Spielplatz, mein erweitertes Spielzimmer.
Okay.
Ich musste wirklich nur über die Straße rübertreten und ich hatte ein Quadratkilometer großes geschlossenes Waldgebiet als Spielfläche zur Verfügung, habe da meine Kindheit verbracht, war mit meinem Vater wahnsinnig gerne draußen im Wald. Es war später in der Jugend auch mein Zufluchtsort, wo ich dann auch wahnsinnig gerne für mich alleine war und später habe ich dann halt auch beschlossen, dass es mein Arbeitsplatz werden sollte. Ich habe Berufsausbildung zur Waldarbeiterin gemacht und dann nach der Ausbildung über den zweiten Bildungsweg das Fachabitur und dann eben ein Studium noch.
Ich muss mal so blöd fragen, was macht man da eigentlich? Also ist es ja nicht Förster, weil Förster ist ja auch
doch
für die Tiere zu.
Oder, nee, oder ist also, also der Titel meines Diplomzeugnis und der Studiengang hieß eben Studium der Wald- und Forstwirtschaft ohne Bindestrich, Diplom-Ingenieursstudium, 18 Semester an der Fachhochschule. Das ohne Bindestrich war damals der Hochschule sehr wichtig, auch den Studierenden bei der damaligen Studienreform, um auch zum Ausdruck zu bringen, dass es hier in dem Studium nicht nur darum geht, den Wald zu bewirtschaften, sondern auch eben das Ökosystem Wald zu erfassen, zu begreifen. Und im klassischen Sinne, in der Alltagssprache, bin ich eben eine ausgebildete, studierte Försterin.
Okay, also hätte ich das gar nicht formuliert, weil ich mir so unsicher war, weil ich dachte, okay, ist das jetzt eigentlich das Gleiche?
Oder? Ja, momentan, glaube ich, heißt der, nach dem Bologna-Prozess wurde ja das Diplomzeugnis durch Bachelor und Master ersetzt. Da war es dann wohl der Studienverwaltung der Hochschule so wichtig, ich glaube, im internationalen Kontext schon Qualitätssiegel Ingenieurstudium noch irgendwo zu erhalten. Und ich weiß nicht, ob da jetzt schon wieder Studienreform drüber gegangen ist. Auf jeden Fall hieß dann später das gleiche Studium Bachelor of Forest Ingenieurswesen, Ingenieursausbildung auch in dem Titel zum Ausdruck zu bringen.
Ja, das ist ja oft ja noch so englische Titel heutzutage, ja, um das dann irgendwie so.
Ja, aber letztendlich ist es alles das Gleiche. Es ist die Ausbildung zur klassischen Försterin, wie sie alle Deutschen kennen.
Verstehe, okay. Und sag mal, ich habe mich gefragt beim Lesen, also deine Transition, hatte das eigentlich was zu tun mit deinem Weg in die Politik? Oder würdest du sagen, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Paar Schuhe? So, weil ich gedacht habe, okay, also du befasst dich ja auch jetzt mit Queerpolitik, also hat das was miteinander zu tun oder würdest du es ganz anders formulieren?
Nein, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also mir war Mir war schon 1998, als ich damals bei den Grünen Mitglied geworden bin, auch waren mir dann natürlich auch gesellschaftspolitische Themen wichtig. In meiner Jugend 1994 oder so kurz nach der Wende, da haben mich natürlich auch die brennenden Geflüchtetenheime in Ostdeutschland und der erstarkende Rechtsextremismus sehr bewegt. Das war eine ganz schlimme Zeit. Es ist aber im Prinzip nicht besser worden. Ja, also,
aber damals noch ein bisschen extremer, würde ich sagen. Also, ich glaub,
das ja, so unterschiedlich. Also um das bildlich zu machen, in meiner Jugend standen wir in Passau regelmäßig am Exerziersplatz vor der Nibelungenhalle, weil dort drinnen regelmäßig NPD und DVU ihre Parteitage abgehalten haben. Und wir haben dagegen demonstriert. Diese Nibelungenhalle gibt es nicht mehr. Und es ist eigentlich eine schöne Sache. Es war für mich letztes Jahr wirklich ein ganz besonderer Moment, auf diesem Platz zu stehen. Ersten CSD in Passau. Das zeigt schon, dass sich die Gesellschaft, denke ich, weiterentwickelt hat, dass sie ein Stück weit offener und toleranter wird geworden ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Rechtspopulisten heute in den Parlamenten zu sitzen. Mhm. Also von dem her, das Eintreten für Demokratie, für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft gegen menschenverachtende Ideologien, das glaube ich, wird eine Daueraufgabe. Die Demokratie ist nicht einfach vom Himmel gefallen und die gilt es jeden Tag aufs Neue zu verteidigen. Von dem her, ja.
Zumal, wenn man ins Ausland guckt, sowieso. Aber ich würde gerne an der Stelle nochmal kurz bleiben. Und zwar, ich frage so ein bisschen, ich bohre so ein bisschen, also was war für dich so der Impuls, in die Politik zu gehen? Also waren das diese gesellschaftspolitischen Geschichten, die du gerade erwähnt hast, so? Oder also was war was?
Im Vordergrund der Motivation waren schon die umweltpolitischen Themen. Und das war deswegen für mich auch sonnenklar, dass ich meine politische Heimat bei den Grünen suchen und finden werde. Aber mir war es halt einfach wichtig und die Situation, also ich hatte im letzten Jahr während dem Wahlkampf für den Deutschen Bundestag immer wieder so leichte Déjà-vu-Erlebnisse, weil die Situation 98 für mich gefühlt ganz ähnlich war. Ich war damals 21 Jahre und es war die erste Bundestagswahl, bei der ich selber meine Stimme abgeben durfte. Und ich kannte so gesehen eigentlich nur 16 Jahre Helmut Kohl-Regierung. Mhm. Und das war für mich so eine verstaubte Politik. Und für mich war die Zeit einfach überreif für eine gesellschaftliche, aber auch ökologische Erneuerung der Bundesrepublik. Und ich wollte da einfach einen möglichen Beitrag leisten, damit dieser Aufbruch auch gelingt. Deswegen wollte ich mich nicht darauf verlassen, mein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen, sondern ich wollte heute einfach mit dem Eintritt bei den Grünen und mit mithelfen im Wahlkampf so einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und die Situation war jetzt ja letztes Jahr nach 16 Jahren Stillstand unter der unionsgeführten Bundesregierung ja ganz ähnlich. Es war einfach sowas überreif. Die Zeit war überreif für einen ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Aufbruch.
Und 98 warst du dann aber schon noch, sagen wir mal, so politische Laien quasi. Da hast du ja quasi.
Ja, natürlich. Ich hatte da nicht den Plan, 13 Jahre später irgendwo in ein Parlament zu sitzen.
Naja, manche haben ja den Plan. So.
Nee, also so ernsthaft nicht. Also mir hat das Spaß gemacht. Es hat mir persönlich auch was gegeben, Menschen zu sehen und sich mit Menschen zu treffen, auch bundesweit Kontakte zu knüpfen, die gleichen politischen Vorstellungen haben, ähnliche oder gleiche Ziele, daran zu arbeiten. Ich habe dann in Niederbayern grüne Jugendorts- und Bezirksgruppe gegründet. Und es war heute dann schön, auch Bestätigung zu kommen. Also wenn man sieht, wir haben Aktionen gemacht, um auf irgendwelche Themen hinzuweisen. Und dann dann haben mich auch Menschen angesprochen, die gesagt haben, hey, das ist toll, und habe da vielleicht sogar so noch gar nicht drüber nachgedacht, und ihr habt recht, und es war eine coole Aktion, und es gibt heute Motivation, ja, irgendwann fängt man heute an, da kann man nicht mehr, wenn man irgendwelche Situationen sieht, irgendwelche Missstände, da kann man nicht mehr ruhig am Stuhl sitzen bleiben. Oh. Da ist man dann getrieben, auch sein Möglichstes zu tun, sich einzubringen. Und wenn es nur darum geht, dass man seinen Standpunkt nach außen vertritt. Und das Ganze hat sich dann so ergeben. Ich bin dann eben ein paar Jahre später dann zum Studieren nach Weihenstephan und war da ja schon mehrere Jahre Mitglied bei den Grünen. Und dann kam der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber um die Ecke mit der Ankündigung, dass er diese bayerische Forstverwaltung zerschlagen möchte. Und damals stand sogar auch eine Privatisierung in Form einer AG unseres BürgerInnenwalds im Gespräch. Und das hat mich natürlich nicht kalt gelassen.
Okay.
Da mussten wir was tun, sowohl unter den Studierenden, aber natürlich auch als Partei. Als Gewerkschaftsmitglied war ich mit dabei, Demonstrationen zu organisieren. Und in der Zeit hat mich dann eben mein Praktikum in den Bayerischen Landtag, das erste Mal im Bayerischen Landtag geführt. Das habe ich bei den Grünen gemacht, habe dort die parlamentarischen Initiativen gegen diese Forstreform mit erarbeitet, und ja, manchmal ergibt sich so im Leben aus dem einen das andere, und später nach dem Studium habe ich da heute dann beim grünen Abgeordneten einen Arbeitsplatz angeboten bekommen, einen Job, und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und irgendwann nach mehreren Jahren Politik in der zweiten Reihe dachte ich, ja, wenn meine Vorarbeit so gut ist, dass mein Abgeordneter damit eben auch politisch auf der Bühne ganz gut bestehen kann, dann dachte ich mir, das kannst du mit Sicherheit auch. Dann habe ich 2008 das erste Mal für den Landtag, das erste Mal überhaupt selber kandidiert. Das hat nicht ganz gereicht, weil Politik heute immer so ein Teamspiel ist. Ja, man Klar. ist immer nur so gut wie seine Partei.
Klar,
es macht nicht nur die Kandidatin alleine aus. Ich habe dann einfach ehrenamtlich noch viele Jahre weitergemacht und habe es 2013 nochmal probiert. Da ist dann der Einzug in den Bayerischen Landtag gelungen.
Verstehe. Ich habe auch gelesen, das fand ich ganz interessant, also du warst ja, als du in den Landtag eingezogen bist als Abgeordnete, schon out. Und,
noch nicht.
Noch nicht, okay. Nee. Aber dann hat irgendwann an einem bestimmten Punkt die damalige Landtagspräsidentin Ilse Aichner gesagt, okay, also sie duldet jetzt keine Diskriminierung, also so, jetzt sind jetzt meine Worte so. Also ich fand das ganz spannend, weil ich gedacht habe, okay, man hat ja so ein, weiß ich nicht, so Berliner Sicht oder so, aber die, so ein bisschen CSU, ihr eigener Bild oder so. Und ich fand das ganz interessant, dass sie das so gesagt hat. Also wie war das für dich damals?
Also ich habe mich ja erst 2018 nach der zweiten Landtagswahl geoutet, weil für mich einfach ein Punkt war, wo klar ist, so will und so kann ich nicht mehr weiterleben. Ich muss mein Leben führen. Ich muss endlich ich sein können. Dann habe ich mich da eben geoutet. Dann auch über den Jahreswechsel 2018 eben meinen Geschlechterwechsel voll vollzogen. Das war mir klar. Also mir war klar, dass ich nicht einfach als die Frau, die ich eigentlich schon immer war, in den Landtag gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Mir war klar, dass das ein riesen Medieninteresse erzeugen wird. Und ich war ja auch nicht naiv. Mir war klar, dass Häme, Hass und Spott nicht ausbleiben wird. Wo ich mir lange Zeit nicht klar war, ob ich das emotional durchstehe. Dementsprechend wollte ich das heute auch in Ruhe mit der Landtags Verwaltung absprechen, ist ja dann die Frage, ne? Mit einer neuen korrekten E-Mail-Adresse, mit der Namensführung auf den ganzen Landtagsdrucksachen etc. Und deswegen hatte ich da auch mit Ilse Aigner und mit dem Chef der Landtagsverwaltung ein Vorgespräch und da wurde mir schon entsprechende Unterstützung zugesichert und das hat mir persönlich gut getan. Ich glaube, das war auch aber darüber hinaus ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein, dass Ilse Aigner als Landtagspräsidentin deutlich gemacht hat, dass hier im Hohen Haus im Bayerischen Landtag eben kein Platz für Häme, Hass und Spott und menschenfeindliche Kommentare sind, sowie eben auch in unserer Gesellschaft dafür eigentlich kein Platz sein soll. Das hat mir persönlich gut getan, diesen Rückhalt zu spüren. Aber das fand ich auch ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein.
Absolut, ja. Wir haben ja im Vorfeld uns verständlich nicht so viel über Diskriminierung zu sprechen, aber die Frage würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal stellen, weil du ja gesagt hast, okay, man erwartet ja dann auch so, man nennt es ja neudeutsch auch den Shitstorm, der da so über einen reinbricht. Wie waren das damals für dich? Also war das dann irgendwie so doch noch schlimmer, noch mehr, als du erwartet hast? Oder war das, also, ich meine, irgendwann ebbt das ja auch so ein bisschen ab, denke ich mir so, ne? Aber
wie? Ja, schön wäre es. Also das Ziel haben wir uns als Politik natürlich gesetzt, dass in den sozialen Medien eben kein Strafraum herrschen darf und dass menschenfeindliche Hasskommentare auch in den sozialen Medien entsprechend konsequent beahndet werden müssen. Aber ich befürchte, das wird, solange ich in der Öffentlichkeit bin, nie vorbei sein.
Also du meinst, es ist immer noch so viel wie am Anfang quasi, oder?
Also es ebbt einfach nicht ab. Okay. Jedes Mal, wenn eine größere Plattform einen Bericht mit mir oder über mich veröffentlicht, der dann eben auch in den sozialen Medien gepostet wird. Aber es muss ja nicht unbedingt Facebook und Co. sein. Es reichen ja auch schon die Kommentarspalten in irgendwelchen Nachrichtenseiten. Dann bleibt Häme, Hass und Spott nicht aus. Der erreicht mich dann eben auch immer über alle möglichen anderen Kanäle, auch teilweise per E-Mail, deutlich weniger. Es sind im Wesentlichen eben diese Internet-Social-Media-Plattformen, geschlossene Facebook-Gruppen, wo entsprechend gehetzt wird. Das ist ein Punkt, der macht mich als Politikerin traurig. Ja, ich sehe Missstände, die ich gerne abstellen würde. Rechtliche Benachteiligungen zum Beispiel. Das haben wir uns als Ampelkoalition vorgenommen, dass wir rechtliche Benachteiligungen und Diskriminierungen abschaffen wollen. Weil es einfach nicht angeht, dass insbesondere queere Menschen ihre Grundrechte in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht mühsam erstreiten müssen. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir im Parlament, im Deutschen Bundestag uns für die Einhaltung der Grundrechte für alle Menschen stark machen wollen. Aber Vorurteile, Hass, diese menschenfeindlichen Ideologien, die werden wir ja nicht einfach per Parlamentsbeschluss abschaffen. Die sind in der Gesellschaft da und das trifft in unserer Gesellschaft transgeschlechtliche Menschen in besonderem Maße, aber wir sind doch nicht die Einzigen. Auch Schwulenfeindlichkeit, das ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber die ist ja immer noch da. Und was waren das für lange Kämpfe? Wenn ich das anschaulich machen darf, bis 1990 war Homosexualität noch auf der Liste der internationalen Krankheiten. Und wie oft begegnen uns heute in der Gesellschaft noch wirklich ablehnende Haltungen mit Formulierungen, sowas ist krank, sowas ist wider die Natur. Und es zeigt, dass solche ja, menschenfeindlichen Ideologien, die es nach wie vor in unserer Gesellschaft gibt, auch wenn das nur eine Minderheit ist, die sind da und die werden auch reproduziert. Und deswegen sind solche Herausforderungen, das ist ein gesellschaftliches Problem, wo hier eben nicht nur die Politik gefordert ist, sondern alle gesellschaftlich relevanten Kräfte innerhalb ihren Wirkungsbereich sich eben für Akzeptanz und Vielfalt stark machen müssen. Und es wird, glaube ich, noch viele Jahre dauern, bis wir von echter Akzeptanz sprechen können.
Hm. Ja, zumal diese Minderheit auch immer sehr, sehr lautstark auch ist so, ne? Und also ich stimme dir vielleicht zu, ich finde immer auffällig, dass so, es gibt ja manchmal dann auch schon so Momente, wo dann irgendwie so eine Nachrichtenplattform bei bestimmten Themen die Kommentarfunktion sofort schließt, also gar nicht zulässt, mhm. weil halt also schwule Transmenschen, Juden, Flüchtlinge, also diese Geschichte, also offenbar so Trigger-Geschichten, wo man schon von vornherein weiß, da kannst du die Debatte überhaupt nicht mehr einkriegen. Und ich finde das auch mal total frustrierend, weil ich immer denke, wow, also das ist immer noch so stark da, also dass diese ganzen Leute sich da so auskübeln. Also das ist
ja, das aber in dem schon. Maße, wie sie sich auskübeln, wie die Platz und Raum haben und ihre menschenverachtende Ideologie verbreiten dürfen, in dem Maße werden halt diese Vorurteile auch wieder reproduziert. Mhm. Deswegen braucht es für solche, und ich finde, es wird ja da deutlich, wie stark die Parallelen sind. Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, das sind gesellschaftliche Phänomene, Probleme aufgrund einer Ideologie, einer Anschauung, dass Menschen anhand von irgendwelchen Merkmalen unterschiedlich viel wert sind und bestimmten Gruppen einfach per se, weil sie dieser Gruppe zuordnenbar sind, eben nicht die gleichen Rechte zugesprochen werden. Mhm. Das eint diese menschenfeindlichen Ideologien, diese Parallele ist da und diese Probleme sind gesellschaftliche Probleme, der wir uns stellen müssen und die so schwer diese Erkenntnis für mich als Politikerin ist, auch in einer Legislaturperiode nicht aus der Welt zu schaffen sein. Und es droht jederzeit dann eben auch ein Rollback.
Absolut, das, ja, ja.
Wenn die Zeiten sicher geglaubte Freiheiten und Rechte auch wieder abgebaut werden können. Wir brauchen da nur nach Ungarn und Polen schauen.
Wobei ich ein kleines bisschen Hoffnung habe, aber gut, ich will jetzt auch nicht zu naiv erscheinen, sodass ich denke, so in der jüngeren Generation, ich glaube, die sind schon meistens viel offener oder so, ne? Aber klar, du hast schon recht, ich meine, wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwie einen bestimmten Prozentsatz von Leuten, die auch...
Ja, in gewisser Weise offener. Von Generation zu Generation wird es ein Stück weit besser, aber wenn wir uns Diskriminierungsstudien anschauen, dann sind eben auch unsere Schulen nach wie vor kein Diskriminierungsstudium.
Absolut.
Ort.
Absolut, ja.
Und Lehrerinnen sind aufgrund ihrer Ausbildung teilweise manchmal sogar überfordert. Da gab es vor wenigen Jahren eine sehr interessante und aufschlussreiche Studie über Diskriminierung queerer Jugendlicher an Berliner Schulen, wo deutlich wurde, dass LehrerInnen scheinbar dieses Problem selber an den Schulen gar nicht so kennen oder nicht so wahrnehmen und teilweise immer auch gesagt wurde, wenn sie es wahrnehmen, dann sind manche scheinbar damit überfordert, mit der Situation umzugehen, weil der Umgang mit Akzeptanz und mit Homo- und Transfeindlichkeit im Lehrplan eigentlich bisher viel zu wenig vorkommt. Mhm.
Ja, ich denke auch, also das ist wahrscheinlich dann so einfach abhängig von der persönlichen Awareness, sagt man ja heutzutage, des Lehrers oder der Lehrerin einfach so. Ne? Wenn die das schon haben, dann ist gut, aber
ja, oder es fehlt das Bewusstsein, das wissen wir aus anderen Studien, dass ganz viele queere Jugendliche eben nicht geoutet sind, aus Angst.
Klar.
Aus Angst, ausgegrenzt, gehänselt zu werden oder sogar physische Gewalt erfahren zu müssen. Genau diese Studien zeigen aber auch, dass diese Angst real ist, dass auch queere Jugendliche genau diese Diskriminierung, wenn sie out sind, in den Schulen eben erleben. Hm. Und deswegen ist da das Problem oftmals für die heteronormative Mehrheitsgesellschaft total unter den Radar. Bloß weil sie meinen, dass sie ja tolerant sind. Und ich habe ja auch schwule Freunde und ich habe, und es ist ja so toll und es soll aller lieben. Die erfahren unsere täglichen Diskriminierungserfahrungen, die kennen die nicht, weil sie selber einfach nicht erlebt haben. Ich erlebe ja auch nicht, wie sich Alltagsrassismus anfühlt. Ich weiß, aber er ist da. Aber ich habe keine Vorstellung, wie massiv und wie stark solche Diskriminierungserfahrungen dann Menschen prägen.
Absolut. Das ist immer mein Argument zur Diskussion, wo ich denke, ich weiß schlicht nicht, wie das ist für eine schwarze Frau oder so, was die alle so an, sagen wir mal, so an kleinen Gemeinheiten so erlebt hat.
Weil finde ich, Sichtbarkeit und Repräsentanz so wichtig. Es ist einfach wichtig, dass wir Menschen zuhören, ja, dass wir sie beteiligen, dass sie über ihre Erfahrungen reden können und dass wir dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber dazu gehört heute eben auch Repräsentanz. Das, glaube ich, ist wichtig für die Gesellschaft, um zu verstehen. Und es ist aber genauso wichtig für andere Menschen, um diese zu empowern. Weil wir wissen noch, es sind ja oftmals nicht nur die ganz schlimmen Gewalterfahrungen, sondern es sind diese täglichen Sticheleien.
Die kleinen Gemeinheiten.
Es sind diese Mikroaggressionen die auf Dauer mürbe machen, wo man oftmals nicht die Zeit hat und nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren, die aber mit Menschen was machen. Und wir wissen es aus Studien, dass so dauerhafte Diskriminierungserfahrungen das psychische Wohlbefinden von Menschen beeinträchtigen, dass Diskriminierung krank macht und dass Menschen Vermeidungsstrategien entwickeln. Vermeidungsstrategien, weil man nicht mehr die Kraft hat, sich dagegen zu wehren, heißt, dass man Orte, in denen man Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren hat, dass man diese meidet. Und das beeinträchtigt das Leben von marginalisierten Gruppen enorm. Und deswegen ist die Sichtbarkeit und die Repräsentanz so wichtig, um in die Gesellschaft hineinzuwirken und um andere Menschen zu empowern.
Ja, das ist, weil genau was du sagst, weil ich glaube, dein Radius ist einfach viel kleiner als das irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft. So, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, kann ich übrigens schwer empfehlen, es gibt so einen Dokumentarfilm über, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin, aber Der Schwarze Adler, und da geht es darum, wie, also im Laufe von Jahrzehnten, also jetzt so die dunkelhäutige Fußballspieler Diskriminierung erlebt haben, und das war so krass, also wo ich genau das, was du gerade erzählt hast, gedacht habe, wow, also was diese Leute irgendwie mitgemacht haben da an, also auch Erniedrigung da irgendwie auf dem Fußballplatz. Wow. Und trotzdem haben sie es durchgehalten irgendwo. Ne? Aber das war schon schlimm. Also wo ich dachte, wow, ich meine, gut, jetzt hat sich es nur heutzutage ein bisschen verbessert, aber es ist ja immer noch da, genau was du sagst halt. So. Ich würde gerne ein kleines bisschen das Thema ändern, und zwar, ich würde gerne mal kommen, die Reform des transsexuellen Gesetzes ist ja irgendwie auch so ein großes, breites, langes Thema, was schon seit Jahren irgendwie auch diskutiert wird, aber was ja in der alten Koalition ja nie so richtig vorangetrieben wurde. Da ist es ja jetzt so wie ich es verstanden habe, das will die Ampel ja ändern. Wie schätzt du das ein? Also ist da die Chance jetzt ganz gut, dass man das jetzt mal reformiert? Also ist da jetzt irgendwie auch so ein Konsens in den Ampelparteien? Also wie ist denn so dein Eindruck nach ein paar Monaten im Bundestag?
Also das Selbstbestimmungsgesetz bekommen, das ist erklärtes Ziel der Ampelkoalition. Das hat auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung noch vor Weihnachten deutlich angekündigt, dass wir das Entwürdigen des transsexuellen Gesetzes abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen werden. Daran arbeiten unsere grüne Familienministerin Anne Spiegel und auch ihr parlamentarischer Staatssekretär und Queerbeauftragter der Bundesregierung Sven Lehmann ist hier wirklich mit vollem Einsatz dabei.
Kannst du nur mal kurz sagen, Entschuldigung, unterbreche, aber vielleicht nicht jedem jetzt so präsent, was sozusagen der Missstand bislang ist und was ihr verändern wollt? Ist ein großes Thema,
also,
ich weiß.
Aber ja, aber also, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben, um das zu erklären. Dieses transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren, finde ich, atmet einen dunklen Geist schrecklicher Vergangenheit. Als nämlich der Staat noch bestimmt hat und bestimmen durfte und konnte, welche Ehen annulliert werden müssen, welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. Diesen Geist atmet auch dieses transsexuellen Gesetz und es war von Anfang an Unrecht. Dieses Gesetz war Unrecht und wurde vom Bundesverfassungsgericht in mehreren Beschlüssen in Teilen für grundgesetzwidrig erklärt. Geblieben ist eigentlich nur noch eine Gesetzesruine. Geblieben ist, dass transgeschlechtliche Menschen, um von dem Staat als die Menschen akzeptiert zu werden, die sie sind, einen Antrag bei Gericht stellen müssen. Sie müssen einen Trans-Lebenslauf schreiben, ausführlich über ihre Erfahrungen und über ihre Geschlechtlichkeit, okay, dem Gericht beim Antrag bereits Auskunft geben.
Also wann du gemerkt hast, du bist trans oder was soll da drin stehen? Oder also ich meine.
Ja, genau. Und, okay. Okay. Und dem nicht genug müssen transgeschlechtliche Menschen dann zwei psychologische Gutachten über sich ergehen lassen, dort mitunter eben auch wirklich entwürdigendsten, intimsten Fragen sich stellen lassen, beantworten über ihre kindliche Erfahrungen, über den psychischen Zustand ihrer Eltern, über sexuelle Präferenzen und dergleichen, damit dann ein Richter darüber entscheiden darf, ob der Staat sie als die Menschen akzeptiert, die sie sind. Und das Ganze, finde ich, das ist klar gegen die Menschenwürde, das ist klar gegen das Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das sieht auch der Europarat so. Der Europarat hat per Resolution die Mitgliedstaaten bereits 2015 dazu aufgerufen, dass sie einfache, schnelle, unbürokratische Verfahren zur Personenstandsänderung schaffen, die auch das Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen wahren und die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Zahlreiche europäische Länder haben sich da längst auf den Weg gemacht, sind da viel weiter als Deutschland das wurde von der unionsgeführten Bundesregierung sträflichst vernachlässigt. Das letzte Urteil übrigens, das das Bundesverfassungsgericht gefällt hat, ist aus dem Jahr 2011. Und seitdem wurde von der unionsgeführten Regierung eine Reform des transsexuellen Gesetzes versprochen. Passiert ist aber nichts. Und deswegen, auch deswegen war es längst Zeit für einen gesellschaftspolitischen Aufbruch in der Bundesregierung. Und den wollen wir jetzt als Ampelregierung endlich angehen, weil dieses Verfahren nicht nur entwürdigend ist, sondern darüber hinaus aufgrund dieser Komplexität sehr langwierig. Manche Menschen haben vielleicht gerade nicht das Geld, dass sie sich diese Gutachten leisten können, oder manche Menschen sind sich gerade emotional nicht in der Lage, sich so ein Verfahren zu stellen. Und selbst die das gleich und zielstrebig anpacken, heißt es, dass sie mehr oder weniger langen Zeitraum alle bereits voll out in ihrem eigenen Geschlecht leben, aber die amtlichen Dokumente nicht passen. Und das, glaube ich, können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich kann in diesem Land, ich kann hier nicht an Leihwagen mieten. Ich kann jetzt unter Corona nicht einfach in eine Gaststätte gehen, in ein Kaufhaus gehen, ohne dass ich dann, wenn ich aufgefordert wird, meinen Personalausweis vorzuzeigen, meine Identität unter Beweis zu stellen, einem wildfremden Menschen gegenüber meine Transgeschlechtlichkeit erklären muss und mich rechtfertigen muss. Und es sind einfach demütigende Situationen, ob das bei der Ausweiskontrolle bei einer Polizeikontrolle ist, ob das bei der Fahrscheinkontrolle in der U-Bahn, überall, wo ich meine Legitimität unter Beweis stellen muss, ist es einfach, solange die amtliche Personenstandsänderung noch nicht oder nicht vollzogen ist, sind es einfach demütigende Alltagssituationen und die sind deswegen so problematisch, weil dieses Verfahren so lange dauert. Und deswegen würde dieser selbstbestimmte Geschlechtseintrag eben wirklich auch die Alltagssituation von transgeschlechtlichen Menschen deutlich verbessern.
Ja, du hast ja in einem Interview auch gesagt, ich nicht so wörtlich, aber dass du gesagt hast, irgendwie, es kann nicht sein, dass man sich da erstmal vor so einem Psychologen da irgendwie rechtfertigen und quasi so seelisch ausziehen muss oder so. Ne? Also das fand ich auch ganz, ganz interessant. Also das ist ja auch, glaube ich, auch das Problem, ne? Dass man da irgendwie ja sich da erstmal total rechtfertigen muss, so
ja, was also nicht in der Sache sein kann. Ne? Ich meine, die Zeit, als der Gutsherr darüber entschieden hat, wer heiraten darf und sich mitunter das Recht der ersten Nacht herausnehmen konnte, diese schrecklichen Zeiten, die haben wir Gott sei Dank schon vor langer, langer Zeit überwunden. Und es ist jetzt einfach überfällig, auch diese entwürdigende Begutachtung, diese Bevormundung von transgeschlechtlichen Menschen zu überwinden.
Ja, ja. Absolut, ja. Ja, dann hoffen wir, dass das in der Legislatur endlich mal durchkommt. Ich wollte dich noch fragen, und zwar, ich habe so das Gefühl, so seit ein paar Jahren ist ja dieses Trans-Thema ja auch sehr präsent in den Medien, auch, also in den verschiedensten Ausformungen, also auch in, keine Ahnung, irgendwie Serien, Filmen und so. Ich wollte dich mal fragen, hast du den Eindruck, das ist jetzt so ganz gut, also dass das einfach so häufiger auch auftaucht, oder sagst du, das ist dir manchmal noch ein bisschen zu klischiert oder so? Also wie würdest du das sehen? Also ich habe so eine Ahnung, ist das ja eine ziemliche Bandbreite, die da präsentiert wird. Wie siehst du das?
Ich sehe es ein bisschen ambivalent. Erstens einmal, ja, es ist definitiv so, dass das Thema Trans in den Medien, zumindest in den Berichterstattungen, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das finde ich gut, weil ich glaube, dass wir hier als Gesellschaft einfach, nachdem Transgeschlechtlichkeit, obwohl das Phänomen so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, Transgeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft lange Zeit stigmatisiert wurde. Transgeschlechtliche Menschen unter dem NS-Regime verfolgt wurden und auch im Nachkriegsdeutschland stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt, psychopathologisiert, bevormundet im Recht. Glaube ich, herrscht einfach auch noch so viel Aufklärungsbedarf und gibt es noch Wissensdefizit in unserer Gesellschaft. Deswegen finde ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Berichterstattungen gut. In den Medien merke ich mitunter klischeehafte Vorstellungen und hier fehlt mir definitiv mehr Sichtbarkeit und vor allem mehr Normalität. Mhm. Ja, ich habe satt von irgendwelchen Dokumentationen, die mit Klischeebildern arbeiten, wo transgeschlechtliche Frauen dann immer klischeehaft vorm Kleiderschrank oder vorm Spiegel gefilmt werden müssen und zu Operationen begleitet. Davon habe ich satt, auch ich brauche auch kein Mitleid, ja. So schwer für mich die Zeit auch war, sondern ich würde mir einfach auch mehr Normalität wünschen. Mhm. Und vor allem auch mehr Normalität in der Fiktion, weil ich glaube, es braucht einfach diese Role Models. Also ich kann sagen, mir hat ein transgeschlechtlicher Wobereit gefehlt als Role Model, der sich hingestellt hätte oder die sich hingestellt hätte und gesagt hat, ich bin trans und es ist gut so, ja, und auch in der Fiktion, wo ist denn der homosexuelle Transmann, der mit seinen Kollegen, seinen heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Kollegen Wirtschaftskriminalität als Polizist bekämpft? Wo ist denn die transgeschlechtliche Physikprofessorin, die für ihre Forschung einen Nobelpreis bekommt? Oder einfach nur der ganz normale transgeschlechtliche Familienvater, der irgendwo in einer Nebenrolle auftaucht, da wo das Thema Trans überhaupt kein Thema ist, sondern einfach nur nebenbei irgendwo bemerkbar. Diese Normalität würde ich mir auch in der Fiktion wünschen, um deutlich zu machen, wir sind keine Freaks, wir sind nichts Besonderes und uns gibt's und uns gibt's überall und das würde ich mir wünschen, weil bisher und viel viel zu oft eben diese Klischees, gerade im Film, in der Fiktion, transgeschlechtliche Menschen auch heute noch viel zu oft als die einen entweder als Opfer, ganz tragische Figuren, die dann entweder tot oder im Rotlicht enden oder irgendwelche Psychopathinnen. Und wir sind in der Regel genauso normal wie der Rest der Gesellschaft. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch in der Fiktion, im Film und Fernsehen entsprechend deutlich mehr präsentiert wird.
Mir fällt noch ein, das hast du ja auch kurz erwähnt, dass auch oft so dieses Klischee, der Paradiesvögel halt, ne, die dann da irgendwie in bunten Klamotten oder so, das finde ich auch oft.
Nee, wir sind Bauarbeiterin, wir sind Lehrerin, wir sind Polizistin, wir sind Müllarbeiter, wir sind vielleicht auch Künstler oder Politikerinnen, aber wir sind nicht mehr oder weniger normal wie der Rest der Gesellschaft. Mhm. Und so wollen wir einfach akzeptiert werden.
Mhm. Ja, stimmt. Diese, was du gesagt hast, diese Sichtbarkeit, ist aber wichtig, dass man da einfach auch so Klischees durchbricht. Wobei ich jetzt so die Hoffnung habe, na gut, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr auch mal geschieht. Aber das ist irgendwie so ein langer Weg einfach. Ne? Also es ist so.
Generell ist es ja nicht nur bei transgeschlechtlichen Menschen so, sondern das haben wir ja auch bei People of Color oder queeren Menschen allgemein, ja. Also wir müssen das ja eigentlich feiern, dass wir endlich einmal eine Schwulen- und Lesben-Serie in den Öffentlich-Rechtlichen bekommen haben, wo Queerness einfach als was ganz Normales dargestellt wird.
Hat lang gedauert, ja.
Hat lang gedauert.
Die waren übrigens auch hier, ja.
Ja, genau, und es darf halt nicht bei dieser einen Vorzeigeserie bleiben, sondern es braucht mehr solche queeren Sendungen. Und es braucht mehr Queerness im ganz normalen ZDF und ARD-Abendprogramm.
Naja, und dann vor allem auch, was du gesagt hast, dass man das einfach nicht problematisiert, ne? Dass es aber kein Problem ist in dem Sinne, ne? Sondern einfach ganz normal wie dargestellt wird. So.
Problematisieren ja Heterosexualität ja auch nicht.
Eben.
Ja? Und genau. Trotzdem trägt jeder stolz seinen Ring am Finger, hat die Bilder der Familie am Schreibtisch. Wir reden, auch heterosexuelle Menschen reden nicht gern und nicht automatisch über Backgeschichten, aber es ist halt einfach normal, dass wenn es mir nicht gut geht, weil es gerade Probleme in der Beziehung gab, dass ich das auch am Arbeitsplatz meiner Kollegin mitteile, weil wir Menschen sind, weil wir ja auch unsere Probleme mit in die Arbeit geben. Und wir sehen das, wenn ein Mensch freudestrahlend am Montagmorgen reinkommt, weil er gerade frisch verliebt ist oder weil sie den Hochzeitstag gefeiert haben oder whatever. Ja, und das würde ich mir heute wünschen, dass es kein Problem ist, dass auch queere Menschen zu ihrer Queerness im Alltag stehen können und keine Angst haben müssen, deswegen irgendwo abgewertet, ausgegrenzt oder diskriminiert zu werden.
Einfach ein Menschenrecht, ganz einfach.
Ja.
So, genau. Tessa, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, es war sehr schön und angenehm.
Am Schluss noch fragen, also jeder hat ja so, sagen wir mal, so Projekte, die er sich vorgenommen hat. Was hast du da, also ich meine, gut, über das Selbstbestimmungsgesetz haben wir ja gesprochen, aber hast du da noch bestimmte Ziele in deiner Legislaturperiode jetzt im Bundestag? Ich meine, du machst ja auch nicht nur Queerpolitik, du machst ja auch, ich glaube, auch Umweltschutz.
Ich habe einen Vollsitz im Umweltausschuss und da ist es mir eine Freude, jetzt auch unter grüner Regierungsbeteiligung wichtige Reformvorhaben voranzubringen. Das Thema Bodenschutz, das ich federführend bearbeiten darf. Wir haben einen massiven, wir aßen mit unserer Landschaft, mit unserer Fläche, bauen unsere Landschaft, unsere Ackerböden zu, als hätten wir noch ein paar Reserve-Bundesländer im Kofferraum ich finde es abartig, ja, egal was ich mir kaufe, ob das eine Stereoanlage, ein Fernseher ist oder was, wenn eine Klitzekleinigkeit kaputt geht, dann muss ich das ganze Gerät wegschmeißen, deswegen wollen wir als Grüne eben auch ein Recht auf Reparatur verankern dürfen, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, das ist mir ein wichtiges Anliegen, dazu werde ich dann jetzt am Donnerstag diese Woche meine erste Plenarrede. Podcast kommt wahrscheinlich etwas später raus, aber egal, es ist mit meine erste Plenarrede gewesen sein, könnt ihr aber dann später auch nochmal bestimmt nachsehen und nachhören zum Einsatz des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Da waren jene Menge spannende umweltpolitische Themen, für die ich ja auch für die Grünen Mitglied geworden bin. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass ich mich entschlossen habe, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, um eben auch queerpolitische Themen vorwärts zu bekommen.
Klar.
Und da wird man auch bestimmt die nächsten Jahre noch oft genug von mir hören.
Okay, da freuen wir uns drauf. Danke dir. Alles Gute für deine Arbeit. Dankeschön.
Danke.
Ja, und euch danke ich fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und die nächste Folge von Queer as Berlin gibt es dann wieder im März. Danke, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.